Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform auf Radio Free FM mit Rainer Markus Walter. In den nächsten 60 Minuten möchte ich mit unseren beiden Studiogästen einen Blick auf die Veranstaltungen im Ulmer Stadthaus im Jahr 2011 werfen. Dort wird neben neuer Musik und der Fotografie vor allem das Berblinger Jubiläumsjahr 2011 einen populären Platz einnehmen, denn vom 6. Mai bis zum 13. November ist die Ausstellung Abheben, die Vision vom Fliegen zu sehen. Und genau aus diesem Grund haben wir heute neben der Leiterin des Stadthauses Carla Nierath auch Iris Mann vom Kulturamt zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag, die Damen.
Hallo. Guten Tag.
In diesem Fall möchte ich heute mit Ihnen, Frau Mann, anfangen, die erste Frage stellen. Mit Berblinger hat Ulm einmal mehr einen Grund gefunden, ein Kind der Stadt zu feiern und ihm und seinen Visionen gleich knapp ein halbes Jahr lang an der wohl publikumsträchtigsten Stelle in Ulm, dem Stadthaus auf dem Münsterplatz, eine Ausstellung zu widmen. Was macht die tragische Figur des Albrecht Ludwig Berblinger denn so wichtig für die Stadt?
Ja, ganz entscheidend ist sicherlich, dass Albrecht Ludwig Berblinger eine große Vision verfolgt hat, auch wenn seine Zeitgenossen noch wenig Verständnis dafür hatten. Und das ist an sich schon, finde ich, eine ziemliche Leistung. Und das ist ja auch was, was uns heute immer wieder umtreibt, die Frage, was wird die Zukunft bringen und welche Weichen müssen wir jetzt stellen, welche Themen sollten wir jetzt bearbeiten, um eben für die Zukunft möglichst gut gerüstet zu sein. Und da hat Berblinger durchaus eine Vorreiterrolle, die auch heute noch einiges zu sagen hat.
Wessen Idee war es denn nun, diesem Flugpionier, wenn wir ihn mal so nennen dürfen, dem Schneider von Ulm eine Ausstellung zu widmen?
Ja, wir haben uns schon vor 3 Jahren angefangen, Gedanken zu machen, wie wir dieses Jubiläum begehen wollen und haben ja auch in den letzten Jahren bereits den Ansatz verfolgt, historische Themenstellungen, historische Jubiläen aufzugreifen, aber nicht ausschließlich mit dem Blick zurück in die Erinnerung, sondern eben die zu verknüpfen mit aktuellen Fragestellungen und mit der Frage, was uns diese Themen und Personen in dem Fall heute noch sagen können. Und genau aus diesem Grund haben wir auch beim Berblinger Jubiläumsjahr uns eben die Frage gestellt, was kann dieser Schneider von Ulm, der sogenannte, uns heute noch sagen? Was sind die Themen, die für uns heute noch wichtig sind? Und die wollten wir einer, das, was wir da erarbeiten, wollten wir eben einer möglichst großen Bevölkerung sichtbar machen und in die Diskussion kommen. Und deswegen bot sich das Medium Ausstellung an. Und ich freue mich sehr, dass Frau Nierath, die Leiterin des Stadthauses, da auch gleich mit auf sich hat begeistern lassen und dieses Thema gerne aufgegriffen hat. Und wir haben jetzt sind in der Entwicklung einer, wie ich glaube, sehr spannenden und für ganz unterschiedliche Zielgruppen attraktiven Ausstellung.
Also ich schlussfolgere jetzt mal richtig, also die Idee kam dann doch vom Kulturamt. Also der Impuls.
Der erste Impuls vielleicht schon, ja. Aber das hat sich sehr schnell einfach dann auch so gegenseitig
entwickelt, wurde es dann zusammen.
Genau.
Aber jetzt habe ich doch mal eine Frage an die Carla Nierath. Das hat jetzt in dem Fall zwar, war es jetzt nicht so, aber es würde mich jetzt einfach an der Stelle gerade mal interessieren. Wie funktioniert das eigentlich, wenn das Kulturamt sagt, wir machen da jetzt diese oder jene Ausstellung? Kann die Leiterin des Stadthauses eigentlich anders als Ja und Amen sagen, Frau Nierath?
Kann, ja, natürlich kann sie was anderes als Ja und Amen sagen, aber warum sollte sie? Das ist ja eine super Idee, diese Berblinger Ausstellung zu machen.
Jetzt nicht und die Berblinger Ausstellung.
Ja, aber wir, also ein Merkmal des Stadthauses ist es ja über die ganzen Jahre hinweg auch zu großen, wichtigen Themen, die in der Stadt von besonderer Bedeutung sind oder die man meint, die wären von besonderer Bedeutung, unser Haus damit ins Spiel zu bringen. Wir hatten ja die große Ausstellung zum Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958, über die haben wir auch hier in dem Studio gesprochen. Wir hatten die große Albert-Einstein-Ausstellung, da war auch das damalige Kulturamt federführend. Wir hatten Ausstellungen zu Otto Eicher und zu 50 Jahre HFG-Archiv. Ich bin überhaupt nicht daran interessiert, zu sowas Nein zu sagen, sondern ich will ja, dass genau das im Stadthaus stattfindet.
Sind Sie, das wollte ich eigentlich nur. ganz spontan noch eine Frage, weil Sie haben jetzt gerade auf eine Idee gebracht, beziehungsweise einen Punkt angebracht, den ich bei der Pressekonferenz gar nicht nachgefragt habe, der ist mir erst später durch den Kopf gekommen. Sie hatten jetzt diese tollen Ausstellungen, HFG, Einstein, genannt. Das waren allesamt Ausstellungen, die ja nicht ausschließlich in Ulm gezeigt wurden, ne? Die dann ja auch weitergegangen sind.
Nee, der Einsatzgruppenprozess wurde ausschließlich in Ulm gezeigt. Die Einstein-Ausstellung wurde in der Form, wie sie hier zu sehen war, auch ausschließlich in Ulm gezeigt. Da war nur das Besondere, dass bestimmte Objekte, die wir für diese Ausstellung aufgetrieben hatten und bestimmte Zusammenhänge, die für diese Ausstellung erforscht worden waren, in eine Dauerausstellung im Historischen Museum Bern eingeflossen sind. Und daraufhin hat eine Kulturkommission aus China eine Wanderausstellung über Einstein zusammengestellt, die dann durch viele große chinesische Städte gegangen ist. Das war aber nicht eins zu eins dieselbe Ausstellung, die bei uns zu sehen war. Wir waren nur der Impulsgeber.
Ist ja auch schön für die Chinesen, Ulm zu sagen. Das sind Ältere, ne?
Ja.
Nee, aber bei Einstein nicht. Ja. Nee, egal. Auf jeden Fall. Also diese Ausstellung, die wir jetzt im Sommer sehen werden, über die wir gleich nach der Musik auch nochmal reden werden, länger und ausführlich reden werden, ist nicht geplant, dass die weiterzieht. Frau Mann, können Sie da was dazu sagen?
Bisher nicht, aber wenn hier irgendwie die große weite Welt sagt, wir wollen die nehmen, Okay. Oder Frau Mann?
Ja, genau so ist es. Wir sind nicht aktiv in Verhandlungen mit irgendjemandem für eine Übernahme, aber wir würden uns sicherlich nicht sträuben, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, können wir da was draus verwerten?
Ja, und somit hat also die Ausstellung Abheben, die Vision vom Fliegen ihren Platz im Jahresprogramm des Stadthauses bekommen. Was sich hinter diesem Titel genau verbirgt und wie wir uns die Bärblinger inspirierte Ausstellung vorstellen dürfen, darüber reden wir einfach nach ein bisschen Musik.
Everyone I know in town tells me you've been sleeping around. Looks like I am being used. Am I not quite enough for you?
Die Plattform zum Jahresprogramm des Stadthauses, in dessen Mittelpunkt eine Ausstellung thront, die sich mit der Vision vom Fliegen beschäftigt. Wenn man an Ausstellung denkt, hat man natürlich gleich mal irgendwie Kunst im Kopf, doch Abheben wird wohl weniger eine Kunstausstellung sein, oder Frau Mann?
Ja, Kunst ist ein Element in dieser Ausstellung, aber sicherlich eher ein kleineres. Es geht uns im Wesentlichen darum, zunächst mal mit der Figur des Albrecht Ludwig Bärblinger einzusteigen, denn das ist der Aufhänger, und mal zu schauen, was ist denn da eigentlich passiert bei diesem Flugversuch über die Donau? Was hat der Bärblinger denn damals schon gewusst? Was hat er denn auch an thermischen Verhältnissen, an Forschungen, an naturwissenschaftlichen und mechanischen Studien schon betrieben gehabt? Wo wusste er schon, was geht? Und wo waren vielleicht so ein paar Punkte, die ein Stück weit erklären können, warum das auch nicht funktioniert hat? Das wollen wir aufgreifen in einer kleinen Installation am Anfang, und damit sind wir auch schon jetzt programmatisch mitten in der Konzeption der Ausstellung. Es ist so gedacht, dass wir die Besucher nicht ausschließlich mit Informationen versorgen wollen, sondern es wird auch einige Dinge geben zum Mitmachen, zum Selbstexperimentieren, zum selbst ins Nachdenken kommen, auch über das eigene Tun. Und damit steigen wir direkt ein mit einer kleinen Installation zum Thema dieses Flugversuchs. Und da werden wir dann die Frage anschließen, wie funktioniert das überhaupt, Fliegen? Es ist ja schon für, ich sag mal, nicht physikalisch beschlagene Menschen ein ziemliches Phänomen, dass man sich da in der Luft halten kann. Und da möchten wir einfach auch die Zuschauer oder die Besucherinnen und Besucher neugierig machen, mal ein paar Dinge auszuprobieren und zu hinterfragen, was muss da eigentlich gegeben sein, damit das funktioniert und damit so ein Flugversuch auch erfolgreich ist. Und dann bewegen wir uns ein bisschen durch die Fluggeschichte mit einigen Exponaten und Hinweisen und Flugpionieren, in deren Tradition wir Bärblinger auf jeden Fall sehen. Das war ja nicht immer so. Er war ja zunächst einige Zeit auch ein bisschen verspottet und verlacht worden, zu seiner Zeit auf jeden Fall, aber das hielt ja noch relativ lange an. Aber inzwischen ist er eigentlich als Pionier durchaus anerkannt, und deswegen wollen wir ihn da zeigen in einer Reihe von Flugpionieren. Und wir werden uns dann mit Fragen des heutigen Fliegens beschäftigen. Da wird es auch tatsächlich eine künstlerische Installation geben unter dem Arbeitstitel Flugoper, wo wir mit Bildern, mit Tönen, mit verschiedenen Zitaten einfach den Besuchern die Möglichkeit geben wollen, einen vielschichtigen akustischen und optischen Einblick in die Welt des Fliegens zu bekommen und sich da mit hineinziehen zu lassen, bevor wir uns dann wieder ganz technischen Fragestellungen zuwenden, nämlich solchen Fragen nach der Endlichkeit der Ressourcen und was kann in Zukunft sein.
Das gibt's dann ganz zum Schluss, oder? Was Sie jetzt gerade zuletzt sagen?
Ja, das leitet sozusagen über zum Schluss und der Schluss wird sich eben mit der Frage beschäftigen, wie kann Fliegen in Zukunft aussehen? Wir wissen alle, dass die fossilen Brennstoffe ja endlich sind und dass wir über kurz oder lang uns Gedanken machen werden müssen, wie wir uns künftig fortbewegen. Im Bereich der Automobiltechnologie ist da ja schon viel in Diskussion, aber es wird natürlich auch den Bereich des Fliegens treffen. Und da wollen wir auch über verschiedene Versuche und Installationen deutlich machen, was an Alternativen denkbar ist, bis hin zu der Vorstellung von ganz brandaktuellen Ideen und Entwicklungen, auch aus dem Werblinger Flugwettbewerb, aber auch aus anderen Bereichen. Und da wollen wir so ein bisschen versuchen, ein paar Dinge anzutippen, wie die Zukunft des Fliegens aussehen könnte.
Werblinger also als Aufhänger, als Anfangspunkt, aber nicht als gänzlicher Inhalt, ne?
Genau.
Okay. Und das hat sich jetzt für mich streckenweise so angehört, als ob es nicht nur eine Ausstellung ist, bei der man gucken kann, sondern bei der man auch ein bisschen interagieren kann, so wie man das ja inzwischen von modernen Museen gewöhnt ist, wenn man zum Beispiel an solche Großmuseen wie das Deutsche Museum in München denkt. Wird es auch so sein?
Ja, es wird verschiedene Exponate geben, bei denen man selbst Dinge tun und ausprobieren kann. Es wird Erklärstationen geben, die mit filmischen Mitteln versuchen, bestimmte Zusammenhänge aufzuzeigen und plastisch und anschaulich den Besuchern vor Augen zu führen. Und es wird natürlich auch Informationen im traditionellen Sinne geben. Alles das wollen wir zusammenbringen.
Ihr bespielt das ganze Haus, ja. Also auch den Flügel, der üblicherweise häufig bei Ausstellungen der Kunst gewidmet oder einer anderen Kunst gewidmet ist, wird mit einbezogen.
Ja, diese Ausstellung wird über das ganze Haus gehen, auch die Terrassen möglicherweise mit einbeziehen, unter Umständen auch das Untergeschoss mit einbeziehen. Also wir wollen das Stadthaus schon sehr großflächig mit diesem Thema in Verbindung bringen.
Heißt, es ist noch nicht endgültig das letzte Wort gesprochen, wie die Ausstellung dann letztendlich aussehen wird im Konkreten.
Nein, das allerletzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber es zeichnet sich natürlich jetzt sehr vieles ab. Es sind bestimmte Dinge auch schon in der Produktion, auch die Texte und die Inhalte werden jetzt ganz konkret schon erarbeitet. Aber für so ein paar Ecken haben wir noch verschiedene Optionen und die wollen wir im Verlauf dieser Woche auf jeden Fall noch weiter konkretisieren.
Nun hattet ihr die Idee, aber ich gehe mal davon aus, dass das Kulturamt nicht die Ressourcen hat, da drüben selber zu basteln. Wer realisiert sowas? Wer konzipiert und realisiert letztendlich sowas?
Nein, wir haben weder die Ressourcen, noch würden wir uns das anmaßen, so etwas entsprechend tun zu können. Da gibt es natürlich Leute, die speziell dafür auch ausgebildet sind und da ihre Erfahrungen haben. Wir haben uns gemeinschaftlich, das Stadthausteam und wir, relativ viel Mühe gegeben, möchte ich jetzt mal sagen, mit der Suche nach geeigneten Projektleitern für ein solches Thema. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir auf zum einen eben so eine inhaltliche, also schon eine historisch-inhaltliche Ebene drin haben wollten, eine fundierte, und auf der anderen Seite aber eben diese technischen Aspekte und zum dritten dann noch diese, ich sag mal jetzt etwas spinnerten Geschichten dann auch, wie es in die Zukunft gehen kann. Und diese Kombination, jemanden zu finden, der das inhaltlich leisten kann, der das aber auch von der praktischen Umsetzung her leisten kann, das war gar nicht so einfach. Aber wir sind am Schluss fündig geworden bei einem Büro in Berlin, mit dem wir zusammenarbeiten, das die Projektleitung hat für diese Ausstellung. Molitor heißt dieses Büro. Und dort kommen aus unserer Sicht all diese Kompetenzen zusammen. Und mit diesen Leuten sind wir eben jetzt in sehr engem Kontakt seit einem Jahr in etwa und entwickeln die Inhalte und stimmen uns eben ab, was technisch auch realisierbar ist.
Das klingt alles sehr, sehr, sehr aufwendig. Wie lange werdet ihr brauchen, wie lange müssten wir das Stadthaus freihalten, damit man das alles aufbauen kann?
Wir planen mit 2 Wochen für den Aufbau jetzt im Moment.
Da müssen wir aber Gas geben.
Ja, das wird ja alles vorproduziert und dann eben
eingebaut. Und dann installiert sozusagen. Genau. Ja. Also doch eine Installation. Klingt vielversprechend. Man kann sich's noch nicht so wirklich vorstellen. Also mir geht's jetzt zumindest so. Obwohl ich bei der Pressekonferenz Pläne gesehen habe, aber Pläne sind eben nun mal nur gezeichnet und haben noch lange nicht das, was später zu sehen bekommen wird. Losgehen wird's am 6. Mai. Zu sehen bis zum 13. November. Ihr habt also relativ viel Platz freigeräumt dafür. Würde mich jetzt mal interessieren, mit wie vielen Leuten rechnet man denn bei so einer Ausstellung?
Da haben wir uns, Frau Nierath, korrigieren Sie mich, wenn Sie es anders sehen, eigentlich noch nicht festgelegt, auch nicht festlegen wollen bislang, aber wir gehen davon aus, dass die Resonanz sicherlich ganz gut sein wird. Und wir bieten auch, das ist mir auch noch wichtig in dem Zusammenhang zu erwähnen, es wird ein Begleitprogramm geben, auch zur Ausstellung.
Das wollte ich gerade fragen.
Es werden immer wieder auch einzelne Aspekte rausgegriffen werden, entweder zum Thema Fliegen, zum Thema Ressourcen oder auch zur Figur des Albrecht Ludwig Berblinger. Da haben wir ein relativ vielschichtiges Begleitprogramm und wir werden natürlich auch, insbesondere für Kinder und Jugendliche, ein Rahmenprogramm und ein Vermittlungsprogramm anbieten. Und da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das bestimmt sehr, sehr gut angenommen wird. Da gibt es auch schon erste Anfragen. Und ich glaube, die Leute, die davon jetzt bislang mitbekommen haben, die sind doch ganz gespannt.
Ab wie vielen Jahren, von unten hochgerechnet, kann man die Ausstellung empfehlen? Also wie kindgerecht ist sie?
Also ich gehe davon aus, dass auch Kindergartenkinder das eine oder andere aus dieser Ausstellung mitnehmen können. Die werden natürlich nicht alles in Gänze verstehen, aber das ist ja auch nicht der Punkt, sondern da geht es um die spielerische Annäherung auch an diese Experimente und an diese Phänomene, was wie funktioniert Auftrieb, wie kann man eine zum Beispiel ein Stück Flügel in einen Windkanal halten und was passiert dann da und was passiert, wenn ich eine andere Form nehme. Solche Experimente wird es geben und das ist auch für Kindergartenkinder durchaus schon gut beobachtbar und dokumentierbar. Insofern gehe ich davon aus, dass von, ich sag mal, spätestens ab Kindergartenalter auf jeden Fall was mit dabei ist. Es empfiehlt sich natürlich, die Kinder dann nicht alleine da reinzuschicken, sondern sie an der Hand zu nehmen und ihnen die Dinge nahezubringen.
Das ist dann so wie diese Aufkleber immer auf den Spielen, also von 4 bis 99 oder so. Ne?
Genau.
Okay, ich glaube, reden kann man immer viel, sehen muss man es dann letztendlich, wie es wirklich rauskommt. Deswegen würde ich an diesem Punkt jetzt einfach sagen, okay, soweit die Empfehlung für die große Sommerausstellung zum Berblinger Jubiläumsjahr 2011. Und damit entlasse ich die Frau Mann auch, dann kann sie wieder ihrem Geschäft nachgehen, dann kann sie wieder über das Berblinger Jahr nachdenken und wie es weiterläuft. Und wir werden uns dann in der nächsten knappen Dreiviertelstunde auf jeden Fall mit der Carla Nierath noch über die restlichen, doch nicht auch unwesentlich wichtigen Punkte, die im Stadthaus im kommenden Jahr passieren werden, unterhalten. Frau Mann, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bis demnächst mal wieder.
Ja, ich danke Ihnen, Herr Walter, dass Sie uns die Zeit hier eingeräumt haben und ich freue mich natürlich, wenn sich möglichst viele Leute dann auch davon überzeugen lassen, wie das dann hinterher tatsächlich aussieht, denn Sie haben recht, wirklich beurteilen kann man es erst, wenn man es gesehen hat. Also kommen Sie einfach vorbei im Stadthaus. Riding horseback, kicking up sand in a desert, a no man's land. Off she wanders now, troubled as hell. If she returns, time will tell.
Das Programm des Stadthaus Ulm ist heute unser Thema in der Plattform im kommenden Jahr. Also, das Programm vom kommenden Jahr ist heute unser Thema in der Plattform. So rum ist es richtig. Wir hatten jetzt gerade zuletzt gesprochen mit Frau Mann vom Kulturamt über die große Berblinger Ausstellung, die eigentlich gar nicht wirklich eine Berblinger Ausstellung ist, sondern eine Vision vom Fliegen aufzeigt. Jetzt gehen wir in die anderen Bereiche. Die Fotografie zum Beispiel, die rückte in den letzten Jahren zunehmend stark in den Fokus des Stadthauses. In diesem Jahr allerdings sind es nur zu Anfang und zu Ende Fotos zu sehen, oder? Ist das richtig?
Naja, nur würde ich ja jetzt schon mal gar nicht sagen. Wir haben eine große Fotografieausstellung, die im Moment schon läuft, weil wir reden ja über das bereits laufende Jahr 2011. Wir haben die Ausstellung Fake Holidays von Rainer Riedler, ein österreichischer Fotograf. Die läuft bis 17. April. Das ist ja schon mal eine ganze Weile. Das ist ein großer Block. Und zum Ende des Jahres haben wir dann den Fotografen Olaf Otto Becker eingeladen, zu dem ich dann auch was erklären kann. Die Fake Holidays Ausstellung, die jetzt zur Zeit zu sehen ist, sehr, sehr gut läuft, ist eine Ausstellung über, wie der Titel schon sagt, gefakte Ferienwelten, über Freizeitparks, über künstliche Welten. Der österreichische Fotograf Rainer Riedler, der ist ja, relativ jung, Anfang 40, hat sich, ist durch die ganze Welt gereist und hat diese Freizeit- oder Ferienerlebnisparks aufgesucht, die damit arbeiten, künstliche Welten zu erschaffen. Zum Beispiel ganz bekannt ist das Beispiel Dubai, wo es eine Skihalle gibt, wo man richtig Skiunterricht nehmen kann, wo dann die Kinder in Dubai rodeln können. Das ist eine echte, wahre Schneelandschaft. Solche Welten, die also auch die Erwartung der Menschen an das, was möglich sein muss, komplett verändert haben in den letzten Jahren. Im Ruhrgebiet gibt es auch so eine Skihalle und es ist tatsächlich energiesparender, nachhaltiger, besser für die Umwelt, wenn man dort lebt, dort Urlaub zu machen und gar nicht mehr zum Skiurlaub in die Alpen oder ins Allgäu oder irgendwo hinzufahren. Das sind so diese Welten, denen er auf der Spur ist.
Ja gut, aber dann muss ich jetzt die Notbremse ziehen, genau. Weil da würde ich dir jetzt fast widersprechen. Also das ist schon hübsch, dass es sowas gibt, aber okay, die Sache mit der Nachhaltigkeit und so weiter. Aber es ist dieser schöne Satz, den der Künstler selber gesagt hat in dem Pressegespräch damals, es ist eben nichts wirklich Erlebtes. Und deswegen ist es einfach nur sowas wie Kaugummi kauen und nicht wie richtig Gourmet essen.
Das ist die Frage. Das ist eine These. Aber ich glaube, es gibt eine ganze Menge Besucher solcher Freizeitparks, die mehr und mehr glauben, es ist was wirklich Erlebtes. Also das ist ja überhaupt ein Phänomen unseres heutigen Alltags, dass die Realität und das Virtuelle immer weiter miteinander verschmelzen und du gar nicht mehr weißt, wo hört das eine auf und wo fängt das andere an. Es sind Gefühle, die ausgelöst werden in einer virtuellen Welt, unwahrer als Gefühle, die unten auf der Hirschstraße ausgelöst werden. Weißt du, was ich meine? Also das ist ein total interessantes Thema und das ist genau das, was ich erreichen will eigentlich mit unseren Ausstellungen, dass man über sowas ins Gespräch kommt und versucht, solche Nüsse zu knacken.
Bevor wir uns jetzt in diesem Gespräch verstricken, was wir auf jeden Fall könnten, weil das gäbe jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Diskussion, die wir wahrscheinlich eine ganze Stunde führen können, bleiben wir einfach beim Programm vom Stadthaus. Ist mir gerade selber so aufgefallen. Und zwar bei der Fotografie. Die Ausstellung, über die haben wir hier auch schon ausführlich berichtet auf dem Sender. Deswegen möchte ich jetzt damit einfach auch den Schlussstrich zu dieser Ausstellung mal ziehen und schon mal in den nächsten Winter reinschauen, nämlich 10. Dezember bis März 2012, boah, ist noch ganz weit weg, habt ihr den Olaf Otto Becker ausgesucht. Das ist ein Mensch, der aus Travemünde kommt, also quasi die Verbindung zum Norden hat und der sich auch, wenn ich dieses eine Foto, was ich jetzt vor mir habe, mir anschaue, der gern recht kalte Fotos macht, zumindest von der Umgebung her. Was wird dort zu sehen sein?
Die Fotos sind gigantisch von dem Olaf Otto Becker. Du siehst ja jetzt vor dir hier nur so ein kleines auf so einem DIN A4-Blatt. Du musst dir das natürlich in groß vorstellen an der Stadthauswand. Der ist auf Reisen durch Grönland und durch Island. Diese Länder besucht er immer wieder. Und er entdeckt dort Gletscherlandschaften, Seelandschaften, Schneelandschaften. Die Fotos sind gigantisch ästhetisch auf den ersten Blick. Also da kriegst du wirklich, es ist so ein Gefühl, wie wenn man so ein Gletschereisbonbon lutscht. Die machen dir wirklich den Atem frei und du bist erstmal auch gebannt von dieser Ästhetik, weil du siehst viel Weiß und manchmal so ein Schimmer von Abendrot oder Morgenrot. Du siehst viel blaues Wasser und richtig blauen Schnee. Und Fotos, wo das Wasser und der Himmel gar nicht mehr zu unterscheiden sind. Beim zweiten Hingucken, beim näheren Hingucken, siehst du aber, dass der Olaf Otto Becker dem Klimawandel auf der Spur ist. Also du siehst Rußablagerungen, Staub, Eingriffe in die Natur, die durch CO2-Ausstoß, Klimawandel, Energiegewinnung in ganz anderen Ecken der Erde, die das globale Klima dann beeinflussen, Spuren, die dann da zu entdecken sind in diesen, wie man meint, eigentlich menschenabgeschiedenen Gegenden.
Ja, das werden wir also dann nächsten Winter zu sehen bekommen. Großformatige Fotografien von Olaf Otto Becker, die sich Under the Nordic Light nennt. Ne? Mhm. So nennt sich auch die Ausstellung.
Das ist der. Das ist im Moment unser Arbeitstitel, okay. Ja.
Und da können wir dann reingehen, um noch mehr zu frieren.
Nee, du wirst nicht frieren, sondern dein Herz geht auf, wenn du diese Bilder siehst.
Okay, gut. So viel also zur Fotografie im kommenden Jahr. Und ich würde sagen, der Fabiano, der hat ja Musik für uns herausgesucht. Wir spielen jetzt ein Stück und danach unterhalten wir uns noch über die neue Musik. Whitest Boy Alive Island. Wunderschöne Nummer. Eigentlich auch sehr passend zu unserem letzten Thema, der Fotografie des skandinavischen, isländischen Nordens. Jetzt gehen wir ganz woanders hin. Auch nicht immer ganz so einfach, aber unwahrscheinlich interessant ist die neue Musik. Und die hat ja bei euch auch einen festen Platz seit vielen Jahren. Auch durch euren geschätzten Mitarbeiter, der da ja immer heftigst zugange ist. Er hat für dieses Jahr auch tolle Sachen vorbereitet. Last Echo of Feeling zum Beispiel.
Ja, Jürgen Krötzinger, er muss beim Namen genannt werden, weil die
das
neue...
Das wollte ich dir jetzt überlassen.
Ja, ich danke dir auch dafür, weil ich das auch gerne sage. Dem Jürgen Krötzinger ist wirklich zu verdanken, dass wir seit 1996 da ein richtig, richtig gutes Festival etabliert haben. Ein Festival neuer Musik, das immer mehr Aufmerksamkeit erregt, weil es sich total von den bekannten neue Musikfestivals, zumindest von denen in Süddeutschland, Donaueschingen kennt natürlich jeder, das Eklatfest in Stuttgart, weil es sich sehr unterscheidet. Wodurch unterscheidet es sich? Dadurch, dass der Jürgen Krötzinger wirklich bewusst versucht, das Thema zu öffnen für jeden. Man muss bei uns, und ich sag's wirklich ausdrücklich, weil ich mir so wünsche, dass mehr Menschen diese Erfahrung noch machen, man muss überhaupt keine Angst haben, überfordert zu werden oder irgendwas ganz Sprödes da geliefert zu bekommen. Diese Konzerte sind extrem sinnlich. Sie ziehen einen wirklich total rein in den Sog. Man ist danach begeistert und will immer mehr davon haben, wenn man einmal den Schritt gemacht hat, so ein Konzert mal anzuhören. Der Jürgen Krötzinger erreicht es dadurch, dass er nicht die super spröden Kompositionen des 21. Jahrhunderts uns vorsetzt, sondern die immer ableitet aus der klassischen Moderne. Und das ist in dem Jahr ganz besonders ein Schwerpunkt von ihm.
Stattfinden wir das Ganze zwischen 15. und 17. April, wobei der 15. April, sehe ich, im Schloss Rosl-Hauptheim stattfindet. Das ist eine Kooperation, die er nicht das erste Mal macht. Ne?
Ja, der Hintergrund ist, viele werden es mitgekriegt haben, dass der städtische Haushalt ja seit 2 Jahren wieder konsolidiert wird. Konsolidieren nennt man das. Gemeint ist, es wird Geld eingespart, dauerhaft eingespart. Prozentual anteilig haben alle städtischen Kulturinstitutionen eine bestimmte Summe abgeben müssen. Dadurch ist bei uns im Stadthaus dieses Festival Neue Musik, gefährdet, dem einfach zum Opfer gefallen. Das hat aber hinwiederum ausgelöst, dass plötzlich ganz viele Menschen sich zu dieser neuen Musik bekennen und sagen, nee, das wollen wir nicht, dass das stirbt. Wir wollen das haben. Es hat sich ein Freundeskreis gegründet, der innerhalb eines Jahres total aufgeblüht ist, schon über 60 Mitglieder hat, viele Aktionen macht. Es passiert so viel und es kommen jetzt eben auch Kooperationspartner, wie zum Beispiel der Bernd Leitner aus Laupheim, der gesagt hat, Mensch, lass es uns doch zusammen machen, lass uns doch unsere Kräfte bündeln. Wir machen Abende auch in Laupheim und wir nutzen unsere Synergien, wir schmeißen Honorare, Reisekosten, Technikkosten, alles Mögliche zusammen, so dass wir alle davon was haben. Wir weiten diese Kooperationen auch dieses Jahr weiter aus. Jetzt kam die Deutsche Kammerakademie Neuss auf uns zu. Neuss kommt auf Ulm zu und sagt, können wir nicht mit euch kooperieren? Ihr macht da sowas Tolles. Wir wollen da gerne auch mitspielen. Was für uns natürlich ein Geschenk ist, weil die besonders bei den Streicherklängen wirklich richtig viel zu bieten haben, was wir aus unseren eigenen Ressourcen nicht hinstellen könnten. Und so gibt es das heißt plötzlich...
Kurze Zwischenfrage, das heißt, Neues kommt zu euch. Also ein Orchester, ein komplettes Orchester oder wie?
In diesem Jahr sind es erstmal ein paar Instrumentalisten. Die Gespräche mit Neues laufen im Moment so, dass wir diese Kooperation auch genau wie mit Laupheim langfristig anlegen wollen und jedes Jahr ein Stück erweitern wollen. Die Idealvorstellung von Jürgen Krötzinger ist, dass eines Tages das Stadthaus komplett gefüllt ist, vom Untergeschoss bis in den dritten Stock mit Streichern und zu einem wunderbaren Klangraum wird.
Wieso gerade Neuss? Ist das eine Hochburg der neuen Musik?
Die Deutsche Kammerakademie Neuss ist ein extrem renommiertes Orchester. Die haben auch öfter schon den Jürgen Krötzinger eingeladen. Der Jürgen Krötzinger ist ja nicht nur Festivalmacher, sondern auch ein wirklich herausragender Schlagzeuger, Perkussionist, der in Neuss dann eben auch öfter als Perkussionist auftritt, mit denen auf Tournee geht. Und das ist so, also so läuft das ja. Du vernetzt dich, du hast überall deine Leute sitzen, jemand kennt jemand, jemand sagt, Mensch, die machen da ja was ganz Tolles, so kommt eins zum anderen und so kommt eben Neuss nach Ulm.
Ja, schön. Also so viel zum Last Echo of Feeling, das im April stattfinden wird. Ihr habt das gefächert. Wie gesagt, Freitag findet es im Schloss Groß-Laupheim seinen Anfang. Mhm. Samstag geht es dann abends weiter und Sonntag ist das dann.
Samstag geht es im Stadthaus weiter abends und genau. Sonntag ist dann nochmal eine Matinee und auch
und
ein Abend.
Abend auch nochmal was. Also richtig volles Programm, wie man es gewöhnt ist von diesem Festival. Das ist aber nicht die einzige Musik, die im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir werden ja auch wieder in die jazzigen Gefilde gehen. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung?
Ja.
Zumindest gleich am Anfang vom Programm habe ich da irgendwas gelesen.
Ja. Der Verein für moderne Musik, den es 35 Jahre gibt in diesem Jahr, ist ja unser wirklich langjähriger Kooperationspartner. Ich glaube, der Raimund Kast macht seine Reihe bei uns schon seit es das Stadthaus gibt, wenn mich jetzt hier meine Erinnerung nicht trügt, also 17, 18 Jahre. Er hat jedes Jahr ein anderes Motto. Im Jahr 2011 ist das Motto Piano, Piano. Und er lädt wieder wirklich herausragende Jazzmusiker international ein, unter dem Thema Piano Piano zu verschiedenen 4-5 Abenden. Und es wird auch ein kleines Festival im Herbst geben, aus dem Anlass 35 Jahre Verein für moderne Musik in Ulm. Im Übrigen darf ich kurz darauf hinweisen, wer Mitglied ist im Verein für moderne Musik, bekommt auch ermäßigten Eintritt für die Konzerte der neuen Musik im Stadthaus und umgekehrt. Also auch da schmelzen wir mehr und mehr zusammen.
Okay, so viel Werbung muss erlaubt sein. Nein, Werbung machen wir ja nicht, aber so viel Information muss erlaubt sein. Ja. Nehmen wir es so. Also das soweit die moderne Musik, die neue Musik und auch der Jazz. Es gäbe ja noch unzählige viele kleine andere Veranstaltungen, über die wir jetzt im Einzelnen gar nicht eingehen müssen. Das ganze Programm ist natürlich nachzulesen auf eurer Homepage, ist klar, stadthaus.de oder stadthaus.ulm.de war es.
Stadthaus.ulm.de. Mhm. Man kann auch da übrigens unseren Newsletter abonnieren, dann ist man immer super kurzfristig informiert, was es Neues gibt.
Ja, und abgesehen davon findet man diese Veranstaltung ja auch auf www.freefm.de.
Wollte ich doch gerade sagen, ich wollte es noch erwähnen.
Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir jetzt eigentlich somit, sage ich mal, natürlich noch lange nicht, aber eigentlich den Schlusspunkt hier gefunden haben zum diesjährigen Programm, zumindest die Highlights mal rausgegriffen haben, würde ich sagen, jetzt noch mal ein bisschen Musik und danach würde ich ganz gern mal das letzte Jahr noch mal ansprechen. Das habe ich nämlich ganz bewusst am Anfang nicht getan, weil wir ja zuerst mal über die Ausstellung gesprochen haben. Stadthaus ist heute unser Thema. Jetzt haben wir in der letzten Dreiviertelstunde das Programm der nächsten 12 Monate ein bisschen angerissen. Zumindest die ganz großen Events, die ganz wichtigen, na wichtig sind sie alle, aber die augenscheinlichsten Dinge, die Kooperation. Was ich jetzt eigentlich an den Anfang schieben wollte, was ich jetzt einfach an den Schluss gepackt habe, ist, ein Jahr ist vorbei, ihr habt natürlich wieder Resümee gezogen, ihr habt Zuschauerzahlen genannt. Wie war denn das letzte Jahr für euch?
Unser Team ist total zufrieden mit dem Verlauf des letzten Jahres. Wir haben, einfach um mal eine Zahl zu nennen, 185.000 Besucher rund gehabt. Das sind jetzt nur die Leute, die zu Ausstellungen, Veranstaltungen und Führungen kommen. 185.000 ist richtig, richtig gut.
Woher wisst ihr diese Zahl?
Naja, bei Veranstaltungen werden teilweise Karten verkauft, da weißt du es ganz genau. Teilweise wird geschätzt, weil wir wissen ja immer, wie viel aufgestuhlt ist. Also diese Schätzungen sind schon sehr realistisch. Bei den Führungen gibt es ein Softwareprogramm, das genau die Teilnehmerzahl erfasst seit 2 Jahren. Also da wissen wir es wirklich auf den Menschen genau. Und bei den Ausstellungen ist es so, dass wir an 3 verschiedenen Plätzen Ausstellungsaufsichten haben, die die Besucher zählen, die reinkommen. Und dadurch, dass 3 parallele Stellen zählen, haben wir auch immer gleichzeitig eine Plausibilitätsüberprüfung, ob es hinkommt. Okay. Also die Zahl stimmt schon. Es sind vielleicht 1.000 mehr oder 1.000 weniger, aber im Großen und Ganzen stimmt diese Zahl, 185.000. Und das ist richtig gut. Das ist weniger als im Jahr davor. Das Jahr davor, 2009, war das absolute Rekordjahr, seit es das Stadthaus überhaupt gibt. Das haben wir nicht erreicht, diese Zahl. Wir sind ungefähr knapp 20.000 drunter. Aber es ist besser als alle Jahre davor, seit das Stadthaus existiert. Wir stehen in den letzten 3 Jahren, was die Besucherzahlen betrifft, besser da denn je, seit es das Stadthaus gibt. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Im Übrigen bin ich gar keine Freundin davon, immer so viel über Besucherzahlen zu reden, weil es für Kulturleute nicht unbedingt befruchtend ist, wenn man ständig seine eigenen Rekorde toppen will und immer nach den noch bessere Zahlen geht. Man verliert dabei unter Umständen viel Wichtigeres aus dem Blick. Und es ist nicht alles, was zählt. Eine Zahl ist auch nicht immer ein 1:1 Indikator für Qualität. Deswegen, ich freue mich natürlich, wenn wir super Zahlen haben, aber ich finde nicht, dass unser Glück allein davon abhängt.
Nein, ganz sicher nicht. Nur ist es so, dass bei diesen, du sagst jetzt 185.000, wie viel davon haben Eintritt bezahlt? Das ist marginal, oder?
Für die Führungen muss man irgendwas bezahlen, das läuft dann über die UNT. Für die Veranstaltungen muss man für manche was bezahlen, für manche nicht, das ist ganz unterschiedlich. Die Ausstellungen selber sind bei uns eintrittfrei und das ist mir auch wirklich wichtig, das ist ein ganz wichtiges Element in der Stadthausphilosophie. Allerdings, ich sag's gleich dazu, es stehen überall im Haus solche Schlitzboxen und ich denke, dass Menschen, die genügend verdienen, die sich das locker leisten können. Ich denke, die sollten da auch so 3-4 Euro reinwerfen, wenn sie kommen. Das ist dann, aber wie viel da wirklich was reinwerfen, das kann ich nicht kontrollieren. Also das weiß nicht mancher.
Aber ist was drin?
Ja, natürlich ist was drin. Natürlich ist was drin. Das sind schon einige tausend Einnahmen im Jahr, die nur jetzt über diese Schlitzboxen reinkommen. Das ist schon okay. Da ist schon was drin. Ansonsten ist es fürs Stadthaus wirklich existenziell, dass der Eintritt frei ist, weil man darf ja nicht vergessen, wo das Stadthaus herkommt, was es für eine Geschichte hat. Es ist ja den Ulmer Bürgern abgerungen worden. Es hatte mehr Gegner als Befürworter. Es gab ja den Versuch, es mit einem Bürgerentscheid zu kippen, diesen Plan, das Stadthaus zu bauen. Und da gab es eine Abstimmung. Da waren ungefähr 2000 Menschen mehr dagegen als dafür. Aber es hat einfach nicht ausgereicht, das Quorum, um so ein Bauprojekt zu kippen. Und deswegen ist es gegen die Mehrheit der Bevölkerung gebaut worden, die aber ihre Steuergelder dafür zahlt, dass es dieses Haus gibt. Und dieses Haus ist den Bürgern und den Gästen Ulms gewidmet. Es soll keine Zugangsbeschränkungen haben. Es hat 7 Tage die Woche geöffnet. 363 Tage im Jahr ist dieses Stadthaus geöffnet. Es soll für jeden da sein. Es soll für jeden jederzeit zugänglich sein. Und deswegen ist es richtig, dass es keinen Eintritt kostet.
Soweit die Antwort. Ihr wart also zufrieden mit dem letzten Jahr?
super zufrieden. 185.000 Besucher.
Ja, nee, das hatten wir ja schon. Ja. Also ihr seid aber auch selber zufrieden. Es ist nicht jetzt so, dass ihr sagt, es hat da irgendwo einen ganz großen Wermutstropfen drin oder so, sondern es ist ein gutes Jahr gewesen.
Es ist ein gutes Jahr gewesen. Es gibt natürlich Projekte, die sind dann, manche laufen besser, manche laufen nicht so gut. Es ist immer ein bisschen schwankend. Unterm Strich ist es ein sehr gutes Jahr gewesen. Ich persönlich habe sehr, sehr profitiert und sehr großen Spaß gehabt an der Ausstellung Fotografie aus Südafrika, Apartheid, Anti-Apartheid-Bewegung. Die haben wir gemacht, weil die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika stattgefunden hat. Und wir fanden, das ist eine gute Ergänzung. Diese Ausstellung hat unheimlich viel bewirkt, viel, viel Resonanz gekriegt. Wir haben uns an den Produktionskosten beteiligt. Das war eine Ausstellung, die auch in Berlin und in Gorch am Niederrhein gleichzeitig gezeigt worden ist. Und unsere drei Häuser haben diese Ausstellung finanziert. Und jetzt tourt sie durch Südafrika, von uns finanziert. Und ich finde das gut. Ich finde, also das hat mir einfach persönlich eine große Freude gemacht und Befriedigung gegeben. Die war auch sehr gut besucht, diese Ausstellung. Es waren da drin auch Porträts zu sehen von Jodie Bieber. Wer die Ausstellung gesehen hat, wird sich daran erinnern. Frauenporträts unter dem Titel Real Beauty. Und Jodie Bieber ist jetzt gerade vorgestern zur Pressefotografin des Jahres erklärt worden, weil sie ein ganz berühmtes Bild gemacht hat von einer jungen Frau aus Afghanistan, die einer Familienfehde zum Opfer gefallen ist, der man dann die Nase abgeschnitten hat. Dieses Bild ist auf der New York Times, auf dem New York Times Cover abgedruckt worden und hat die Welt wirklich aufgerüttelt. Und diese Jodie Bieber hin wiederum habe ich aufgrund unserer Südafrika-Ausstellung eingeladen, 2012 eine Einzelausstellung bei uns zu machen. Da freue ich mich wirklich, wirklich drauf, dass es geklappt hat.
Das war jetzt schon der Blick ganz weit nach vorne. Ja. Und den Blick auf die Uhr, den habe ich jetzt nämlich auch schon gemacht. Wir sind nämlich schon so gut wie am Ende.
Oh, wie schade. Ich hätte noch so viel zu erzählen.
Das glaube ich dir sofort. Aber wie wir es auf unserer Homepage geschrieben haben, ist es ja schon eine liebe Tradition, dass ihr bei uns zu Gast seid, um euer Jahresprogramm vorzustellen. Also kannst du davon ausgehen, wir sehen uns wieder. Ich komme wieder, keine Frage, beziehungsweise du. Ne? Ich würde jetzt einfach sagen, toi, toi, toi für das kommende
Dankeschön.
Jahr. Viele zufriedene Gesichter im Haus. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht viele Zuschauer, sondern viele zufriedene Gesichter und interessierte Gesichter.
Danke.
Und in diesem Sinne machen wir Schluss für heute. Die an Moderation war meinerseits Rainer Markus Walter, mir gegenüber war Carla Nierath vom Stadthaus, die Leiterin des Stadthauses. Zu Anfang war Frau Iris Mann vom Kulturamt mit dabei, die Musik herausgesucht und die Technik gefahren hat Fabiano Nitsch. In diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Ihr hört Radio Free FM auf der 102,6.